Ich danke dem Thomas Ebermann und gebe direkt weiter an den Thomas Uwe. Ich glaube, die Debatte kann sofort weitergehen.
Ich hoffe, das geht so mit dem Mikrofon. Die Tische sind so ein bisschen komisch. Danke auch Thomas für die, für die umfassende Darstellung, umfassende und erschöpfende Darstellung einer ganzen Reihe von Argumenten, die ich nicht alle jetzt gleich angehen kann, die aber sicherlich dafür sorgen werden, dass wir im Anschluss, es wird hier eine Diskussion geben, noch eine ganze Reihe von Kontroversen und kontroversen Diskussionen auf jeden Fall erleben werden. Das Erste, ich werde Ihnen sicherlich nicht kommen mit dem Ölmarktpreis und dem permanent immer wieder gleichen, der immer wieder selben und unveränderlichen imperialistischen Weltherrschaft, die, wie du eben so schön sagtest, in den Zentralen der wirklich Mächtigen ausgeheckt wird. Dazu verweise ich auf das aktuelle Jungle World Dossier und was da auch noch folgen wird. Ich werde Ihnen auch relativ wenig zu dem sagen, was gegen Ende anklang, aber diesen mittlerweile so durch die gesamten linken Newsgroups, Websites und Medienportale murrenden und murmelnden Begriff des linken Bellizisten auch relativ wenig sagen, nur das vorwegschicken. Ich habe heute in Vorbereitung sozusagen mir nochmal den Konkret-Kongress des letzten Jahres in Erinnerung gerufen, der in dieses Buch Deutschland führt Krieg mündete, also wo tatsächlich noch die Vorstellung existierte, Deutschland würde voranmarschieren und Deutschland würde einen Krieg führen. Damals, dies ganz kurz zu deiner Analyse oder deiner Prognose damals hast du prognostiziert, wir, also Thomas von der Ostensacken und ich und andere, wären auf dem besten Wege dazu, dass, sollte es zu einem Irakkrieg kommen, wir stramm an der Seite der Bundeswehr nach Bagdad einmarschieren würden. Nun, dazu ist es offensichtlich nicht gekommen. In Uniformen läuft, wie wir vor dem Eingang gesehen haben, derweil nur die Friedensbewegung rum und Hand aufs Herz, würde es Sie wundern, wenn am Samstag der Peter Struck einige Kasernen aufmachen würde, damit die Bundeswehr mit einigen Panzerregimentern auch an dieser Friedensbewegung teilnehmen würde, an dieser Friedensdemonstration. Es gibt also eine Menge Unterschiede zwischen unseren Positionen. An manchen Punkten sind wir uns, glaube ich, wesentlich näher, als das auf den ersten Blick erscheinen mag. Der erste und auffälligste Unterschied, sei gleich vorweggeschickt, erscheint mir in einer grundlegend verschiedenen Perspektive zu bestehen, von der aus man den Irak und nunmehr auch den Konflikt, der um ihn ausgebrochen ist, betrachtet. Hier geht es, wenn über den Irak gesprochen wird, üblicherweise nämlich nicht um den Irak selbst. Es geht permanent um etwas anderes. Wir haben es erlebt. Es geht um das arabische Öl. Es geht um den US-Imperialismus, die Vorherrschaft der USA, das amerikanische Jahrhundert, wie es gerade in der Jungle World heißt. Es geht selbstverständlich wieder um Globalisierung. Es geht um die Welt als Golfplatz, auch Jungle World, und natürlich den Krieg darum, der ein Medienkrieg, ein virtueller Krieg, ein Krieg der Rassen, der Kulturen, ein Krieg der Ersten gegen die Dritte Welt sein soll, um nur einige der Begriffe zu nennen, die derzeit sich größter Beliebtheit erfreuen. Wenn ich hier sage, meine ich Deutschland und meine deswegen leider auch, weil es so ist, die deutsche Linke, und man braucht, dass es so ist, zeigt sich, wenn man einen kleinen Blick in ihre Pamphlete und Darstellungen zum Golfkrieg oder zum kommenden Irakkrieg liest. Dem wird man entnehmen, dass es nämlich offensichtlich auch in der Linken ausreicht, die Worte Öl, USA und Krieg in beliebiger Reihenfolge zu arrangieren, um ein als befriedigend empfundenes Statement zum Irak zu verfassen. Der Rest ist dann reine Fingerübungen, ein paar Ölpreise hier, Krieg ist immer schlecht, das Volk zahlt immer die Zeche, der Ehrliche ist immer der Dumme oder die Kriegskarawane zieht weiter zur nächsten Zielscheibe, auch Jungle World. Gestern Kuwait und Afghanistan, heute Irak und wer zur Linken gehört, sieht vorneweg auch immer ein paar linke Bellizisten marschieren. Hier lauert bereits die erste Enttäuschung, denn letzteres den Bellizismus, also das Treiben zum Krieg, kann ich Ihnen nicht bieten. Wenn ich es täte, müsste ich mich hier vorne outen als jemand, der denkbar wenig Erfolg hat angesichts der aktuellen Lage in Deutschland. Und auch darüber, ob Sie nun für einen solchen Krieg sein sollten oder vehement dagegen, ob Sie nun auf die Friedensdemo am Samstag gehen sollten oder nicht und wenn Sie hingehen, ob Sie sie spalten sollten oder nicht oder ob Sie im Bewusstsein sie spalten zu können, mit Christian Ströbele und der Hamas marschieren werden. Darüber werden Sie von mir nichts hören. Das ist keine Drückerei um eine klare Aussage dafür und dagegen, die ich eventuell still und für mich schon längst gefällt habe. Die Frage lediglich ist, ein instrumentelles Verhältnis zu Gewalt und militärischer Gewalt vorausgesetzt, die Erkenntnis also, dass unter bestimmten Voraussetzungen militärische Gewalt nicht nur sinnvoll und richtig, sondern im besten Sinne human sein kann. Diese Erkenntnis vorausgesetzt, ist die Frage schlechterdings derzeit nicht zu beantworten. Nicht, solange nicht absehbar ist, wie und gegen wen gerichtet ein solcher Krieg stattfinden wird. Und was nun den kommenden Krieg anbetrifft, so wird es das Entscheidende eben sein, welches Ziel er vor Ort verfolgt und wie er geführt wird. Ob es also um den Sturz Saddam Husseins und des Ba'ath-Regimes geht oder erneut um dessen Eindämmung und vielleicht einen Personalwechsel auf oberster Ebene bei wochenlangem Bombardement, wie wir es von 1991 kennen. Dies und nicht die Frage nach Krieg und Frieden scheint mir die zentrale Frage zu sein. Und diese Frage ist trotz aller Verlautbarung aus Washington meiner Auffassung nach noch längst nicht geklärt. Die Zukunft des Irak wird nämlich nicht, wie es in die Media und anderen Webportalen der Linken immer wieder dargestellt wird, wird nicht im Pentagon alleine ausgeheckt, beziehungsweise, um es richtig wiederzugeben, wurde nicht schon vor Jahren im Pentagon alleine ausgeheckt. Die aktuelle Haltung Deutschlands und Frankreichs gegen einen Krieg zielt letztlich darauf, das scheinbar Schlimmste in deren Sinne zu verhindern, nämlich die grundlegende Umwälzung der Verhältnisse im Irak. Und ich sehe es noch nicht, dass zumindest, was diese Verhinderung eines grundlegenden Regime-Changes in Irak, dass zumindest in dieser Hinsicht Frankreich und Deutschland nicht erfolgbeschieden sein sollte. Eine Meinung zum Krieg also kann ich Ihnen nicht bieten. Ich werde mich aber wohl bemühen, Ihnen ein paar der Voraussetzungen des Konflikts zu beschreiben, die mir relevant erscheinen. Umgekehrt allerdings ist nicht zu übersehen, dass die Mehrheit der Deutschen glaubt, ganz genau zu wissen, was für den Irak das Beste ist, nämlich die Verhinderung von Krieg und das absolute Nein zu jeder Art von militärischer Intervention und damit auch ein Nein zum Sturz Saddam Husseins. Auch glaubt man in Deutschland bereits zu wissen, was passiert, wenn Saddam Hussein stürzt. Die USA, so lautet eine der geläufigen Antworten, werden nur das nächste diktatorische Marionettenregime einsetzen, das ihnen die Kontrolle über die Erdölvorkommen sichert. Die andere Variante lautet, dass ein Flächenbrand, also ein Krieg der Minderheiten ausbrechen wird und die ganze Region in die Arme von Separatisten und Islamisten überlaufen wird. Thomas Gebauer, Geschäftsführer der entwicklungspolitischen Organisation Medico International, die durchaus in einer linken Tradition steht, hat es gesamtideell und zutreffend Mitte Januar so formuliert: Der Irak ist ein Land mit großen sozialen Gegensätzen. Wer unter solchen Umständen zum Instrument des Kriegs greift, verkennt auf fatale Weise die fragile politische und soziale Struktur des Landes. Eine militärische Intervention wird die Gegensätze zwischen den Kurden, Turkmenen, Assyrern und den ihrerseits in Schiiten und Sunniten gespaltenen Arabern nicht mildern, sondern eher noch verschärfen. Kurz, ohne starke Hand also bricht der Nahe Osten auseinander, bricht ein Bürgerkrieg aus, weshalb man den Ba'athismus zur, ich zitiere, fragilen politischen sozialen Struktur umbenennt. An die sozialen Gegensätze rührt man deshalb auch besser gar nicht ran und auch darauf, auf diese Logik, werde ich später zurückkommen. Was man in Deutschland, obwohl man so viel weiß über den Irak, beziehungsweise was für den Irak in Ordnung sein wird und was nicht, was man in Deutschland offensichtlich aber nicht weiß oder besser nicht wissen will, ist, um was für ein Regime es sich im Falle des Irak wirklich handelt. Eine der üblichen Formulierungen lautet in etwa: Wir wissen ja, Saddam Hussein ist ein Diktator, aber, und dann kommt normalerweise immer das Völkerrecht, die Vereinten Nationen, der Weltfriede, in beliebiger Reihenfolge, es ist eigentlich egal. Eine andere Variante lautet: Dann müsste man, wenn man den Irak angreift, dann müsste man ja auch alle anderen Regime der Welt bombardieren. Das ist sowohl falsch als auch richtig in einem. Denn richtig ist, wofür eine internationalistische Linke immer eingetreten ist, dass nämlich den reaktionären Regimes weltweit der Kampf anzusagen ist. Während die Unterstellung, der Irak sei einzig aufgrund externer Faktoren nunmehr ins Zentrum des Konflikts gerückt, schlicht und ergreifend irre ist. Eine dritte Variante liegt im offensiven Leugnen dessen, was das irakische Regime bewiesenermaßen angerichtet hat. Und ich frage mich, aber da können wir später noch dazu kommen, ob diese Vermengung von Toten im letzten Golfkrieg, die durch amerikanisches Bombardement gestorben sind, die ja in der Tat um die 100.000 Menschen in diesen Kriegshandlungen durch amerikanisches Bombardement gestorben sind, den Opfern eines bislang nicht untersuchten einer bislang nicht untersuchten Auswirkung von abgeschossener Uranmunition vor Ort, die vom Regime permanent präsentiert werden und der vom Regime während der Volksaufstände niedergemetzelten, ob diese Zusammenmengung nicht eigentlich schon in die Nähe dieser Leugnung rückt. Zu behaupten nämlich, wie dies ein Autor der Jungen Welt getan hat, zu behaupten, nicht zu hoffen oder zu vermuten, der Irak habe keine Massenvernichtungswaffen, das ist verrückt. Die in der Jungen Welt ebenfalls dargelegte sogenannte Halabdscha-Lüge ist schlicht und ergreifend schamlos, dass nämlich der Irak, oder dass es ernsthafte Hinweise darauf gäbe, der Irak habe niemals Giftgas in der kurdischen Stadt Halabdscha eingesetzt. Die deutsche Beteiligung an der Aufrüstung des Irak mit chemischen Waffen und die wissentliche Beihilfe zum Mord, also an den Kurden, wird mit derselben Resistenz gegenüber Tatsachen weggeleugnet, mit der man vor ein paar Jahren Rudolf Scharpings offensichtlich erfundenen Gräuelgeschichten im Kosovo Glauben schenkten und den Hufeisenplan bewunderten. Beide sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern sehen sie so, wie sie sich in ihrer deutschen Vorstellung, wie sie ihrer deutschen Vorstellung entspricht. Worum also geht es beim Irak? Es geht um ein Regime, das in den mehr als 30 Jahren seiner Herrschaft das gesamte Land vollständig nach seinen Vorstellungen umgewälzt und malträtiert hat und alle vom Baarstaat unabhängigen Strukturen vernichtet hat. Es geht um ein Regime, das wie kein anderes vor ihm im Irak das Land kolonisiert hat, die Bevölkerung unterdrückt, die gesamte Wirtschaft einer rücksichtslosen Wertabschöpfung zuerst durch die Parteielite, dann durch die Familie Saddam Husseins unterworfen hat. Nahezu 1 Million irakische Staatsbürger, die dem gnadenlosen Akkumulationsprinzip des Staates im Wege standen, sind dem Regime zum Opfer gefallen. Mehr als 10.000 Kommunisten, Liberale und Kurden bereits seit Anfang der 70er Jahre. Nichtbaathistische Gewerkschaften, Jugend-, Studentenverbände, Frauenorganisationen, Parteien wurden aufgelöst und durch Baath-Verbände ersetzt. Der repressive Wohlfahrtsstaat von einst, der sogenannte arabische Sozialismus, der sich mitunter auch neuerdings wieder großer Beliebtheit in Deutschland erfreut, hat als großflächiges Klientelsystem, finanziert eben von der Ölrente und kontrolliert von der Baath-Partei, jede Herausbildung von Klassenstrukturen und Interessen und also von Klassenkampf unterdrückt, die mit dem Ausbau der Erdölindustrie als praktisch einziger Quelle der Wertabschöpfung einhergingen. Wer nicht spurt, wird im Irak bestraft. Und das ist seit Mitte der 80er Jahre praktisch die gesamte Bevölkerung, lange bevor das auch erwähnte Embargo gegen den Irak verhängt wurde, war der Staat längst pleite und am Ende und längst nicht mehr in der Lage, die fundamentalsten Grundbedürfnisse wenigstens der Bevölkerung zu decken. Große Teile des abgeschöpften Mehrwerts in Form der Ölrente, Sie erinnern sich, der Irak sitzt praktisch auf einer Öllache, werden von einer identischen Staats- und Wirtschaftselite direkt über den Umweg teurer Luxus- und Rüstungsgüter, Importe ins Ausland transferierend, während alle anderen Wirtschaftsbereiche des Irak brachliegen oder vernichtet wurden und die Bevölkerung hungert und dies, man muss es immer wiederholen, nicht erst seit 1991. Das Land wird regiert wie im Belagerungszustand. 2 internationale Kriege hat das Regime angezettelt, in den 70er Jahren zuerst den schiitischen Klerus, dann die Kurden bekämpft, dabei mehr als 4.000 Dörfer bis zum Ende der Kampagnen gegen die Kurden, Ende der 80er Jahre, zerstört, systematisch zerstört, rund 100.000 Menschen, Kurden, umgebracht. In 41 Fällen wurden nachweisbar chemische Kampfstoffe gegen die kurdische Zivilbevölkerung eingesetzt. Unter diesen Voraussetzungen, dies scheint klar, ist alle Politik gegenüber dem Irak immer auch Kriegspolitik und selbst die scheinbar zivilen Bereiche, wie der Wirtschaft, der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel, war immer auch Kriegspolitik, war immer auch ein Außenhandel, mit dem man das irakische Regime mit chemischen Waffen und anderen Gütern versorgt hat, mit denen es die eigene Bevölkerung niederkartätschen kann. So geht es auch heute und aufgrund dieser Geschichte des Iraks selbst, nicht um die Wahl zwischen Krieg und Frieden, sondern es geht lediglich um die Wahl zwischen 2 Optionen von Krieg. Die Frage wäre also zu stellen, wird ein Krieg, der gegen den Irak geführt wird, den permanenten Krieg des irakischen Regimes gegen die eigene Bevölkerung also beenden können oder wird er es nicht? Bei all dem hat sich Saddam Hussein bekanntermaßen wechselnder Unterstützung von außen erfreut. Es ist hinlänglich bekannt, dass die USA die irakische Diktatur gestützt und gegen die islamische Revolution im Iran aufgebaut haben. Was immer wieder verschwiegen wird, ist, dass nicht nur die USA, sondern eine ganze Reihe anderer Länder dies auch getan haben. Sehr unschön ist auch das Kapitel der Unterstützung durch die Sowjetunion. Leider während der ganz entscheidenden Jahre, während derer das irakische Baas-Regime nämlich noch zu schwach war, um sich an der Macht zu halten und sich nach innen durchsetzen musste, nämlich vor allem gegen die irakischen Kommunisten, die für das Regime eine reale Bedrohung oder zumindest vom Regime als eine Bedrohung gesehen wurden. Unterstützt auch natürlich und immer wieder darauf hinzuweisen von Deutschland, die eben wesentlich stärker, nämlich zu 70% wesentlich stärker als die USA und jedes andere Land auch, zu 70% die Belieferung mit den Rohstoffen, den Fertigungsanlagen und vor allem dem technischen Know-how zur Herstellung von chemischen und biologischen Waffen, um die es heute geht, beliefert haben. Die ganze Politik hatte einen simplen Namen, Containment wurde das genannt. Diktatorische Regimes wurden an der Macht gehalten, weil sie eben den schmutzigen Job gegen die echten und halluzinierten Feinde, also gegen die Kurden, Kommunisten, Islamisten und die Bevölkerung insgesamt so wunderbar erledigt haben. Wer also glaubt, die Diktatur Saddam Husseins einzig aus der inneren Verfasstheit des Staates, aus der inneren Entwicklung des Baas-Staates heraus erklären zu können, und dabei die Rolle vergisst, die Amerika und Europa in dieser Geschichte gespielt haben, ist sicherlich beschränkt. Wer umgekehrt aber meint, die Geschichte des Landes, die Verwüstung des Baathismus einzig über den Ölmarkt erklären zu können, dem ist nicht mehr zu helfen. Diese Containment-Politik im Nahen Osten funktioniert nicht mehr. Wahrscheinlich sollte man sogar sagen, sie hat niemals richtig funktioniert. Im arabischen Nahen Osten hat sich eine Dynamik entwickelt, an deren Ende der antisemitische Terror gegen Israel und der Angriff vom 11. September als sichtbarer Ausdruck stehen. Damals sind die USA getroffen worden durch Attentäter, die entweder aus eng verbündeten Staaten, nämlich Saudi-Arabien, stammten oder sich dort, nämlich in Deutschland, aufgehalten haben und das Attentat geplant haben. Wer zuvor also als Verbündeter galt, stellte sich objektiv als Feind heraus. Alleine dies hat lange gültige Prämissen amerikanischer Außenpolitik tatsächlich in Frage gestellt. Seitdem nämlich scheint sich zumindest in Teilen des amerikanischen Establishments die Einsicht herumgesprochen zu haben, dass die gewohnte Politik zur Stützung einer östlicher Eliten, Containment Dual, Containment Stabilisierung, wir kennen es, gescheitert ist. Eliten, die über Jahrzehnte künstlich am Leben gehalten wurden, obwohl unter ihrer Herrschaft der arabische Nahen Osten in allen relevanten Bereichen sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung am Boden liegt. Und das heißt eigentlich die Bevölkerung in einer Region, die auf Öl schwimmt. Es ist bekannt, dass die Klerikalregimes und populistischen Diktaturen, die diese Ordnung aufrechterhalten, von den USA gestützt wurden. Zuerst gegen die Linke und die Sowjetunion, später gegen den Iran. Regimes, die jede oppositionelle Äußerung als Verrat bestrafen und Kritik nur im Rahmen einer panarabisch oder panislamisch verbrämten Ablehnung äußerer Feinde erlauben, nämlich dem Zionismus, dem Imperialismus, den USA, Israels und der Juden. Länder, in denen jede Demonstration, die sich eben nicht gegen Israel und die USA richtet, sofort verboten und niedergeknüppelt wird. Mit dem Ergebnis, dass seit 1970 keines dieser Regimes abgewählt oder gestürzt wurde oder ihre Elite wenigstens personell abgelöst wurde. Sie kennen das Spiel, wenn der Papa stirbt wie der Hafiz al-Assad, steht der Sohnemann schon bereit, um die Nachfolge zu übernehmen. Und so kann man sich wenigstens in der Kontinuität wähnen, dass man nur den Vornamen auf den Geldscheinen ändern muss. Aus dieser Ordnung und eben nicht aus Afghanistan ist Al-Qaida hervorgegangen, nicht aus den elenden Massen der gefürchteten arabischen Straße, sondern aus der Elite der Herrschaftshäuser selbst stammen Osama bin Laden und seine Freunde. Der unbedingte Krieg der Al-Qaida fügt sich in dieser Ordnung perfekt ein, in das herrschende Gemisch aus Islam, Panarabismus und Antisemitismus, aus Unterdrückung, Verelendung und Klientelismus, mittels dessen sich die Eliten an der Macht gehalten haben. Saddam Hussein stellt den gesamtideellen Vertreter dieser Ordnung dar, nicht nur, weil er Selbstmordanschläge in Israel finanziell belohnt oder tatsächlich Verbindungen zur Al-Qaida unterhält, an denen man getrost, denke ich, zweifeln kann, sondern weil er wie kein anderer den Wahn panarabischer, panislamischer Herrschaft unentwegt vorexistiert, nämlich als ein Instrument zum Machterhalt gegen die eigene Bevölkerung, die sich, jetzt kommt's, nicht sehnlicher wünscht, als die Diktatur endlich loszuwerden. Vor diesem Hintergrund spielt dann nämlich auch die Frage der Massenvernichtungswaffen eine Rolle, die permanent gesucht werden zurzeit. Hussein meint es nämlich bitter ernst, wenn er ankündigt, Tel Aviv von der Landkarte zu streichen. Und die irakische Bevölkerung weiß dies, weil sie es selbst erlebt hat, weil sie weiß, wie so etwas abläuft. Sie wissen daher auch, dass nicht Israel, sondern Saddam Hussein ihr Problem ist. Ich werde später darauf hinweisen, wie ich dazu komme, das zu wissen, was die irakische Bevölkerung weiß. Darin ist ein wichtiger Grund, nicht der wichtigste, ein wichtiger Grund für die Zuspitzung des Konflikts im Irak zu suchen. Die Bevölkerung des Irak ist, wie in vielleicht keinem anderen arabischen Land zurzeit, willens, die eigene Regierung zu stürzen. Und das ist revolutionär im arabischen Nahen Osten. Bereits 1991 hat sie es versucht, mit verheerenden Folgen. Damals zogen die USA Saddam Hussein noch als das kleinere Übel vor, weil sie eben den Volksaufständen misstrauten und sie fürchteten, sie werden es in Erinnerung haben, die amerikanischen Truppen haben einen Fullstop vor Bagdad gemacht, irakische Truppen vorbeigewunken, damit sie im Süden des Landes die aufständische Bevölkerung niederwalzen können. Jetzt sollten Sie sich allerdings nicht aus dem Fenster lehnen, hey, die Amerikaner waren so böse, das waren sie sicher. Ich erinnere mich auch daran, dass genau mit dem letzten Tag des offiziellen Golfkriegs auch aus deutschen Fenstern die weißen Bettlaken verschwanden und als irakische Panzer den Aufstand im Süden niederwalzten, nicht ein einziges der vielen nervigen Friedensgebete in Deutschland mehr erschwoll. Heute scheint sich diese Wahrnehmung, zumindest die Wahrnehmung der USA, vom Nahen Osten verändert zu haben. Sollte ein Umsturz im Irak gelingen, so wäre der Wahn, dass Besserung nur durch die Herstellung arabischer oder islamischer Einheit erreichbar ist, widerlegt. Wenn im Irak gezeigt würde, dass gegen Verelendung und Diktatur auch ein Sturz des eigenen Regimes hilft, so wäre die Herrschaft der arabischen Eliten grundsätzlich in Frage gestellt. Dies ist die Hoffnung, halten Sie sich fest, des amerikanischen Establishments, wo es sich äußert. Es mag sicherlich absurd erscheinen, dass dies ausgerechnet von jenen gewünscht wird, die zuvor diese Regimes gestützt haben. Es mag auch richtig sein, dass sie dies eventuell aus den denkbar falschesten Gründen tun. Nichtsdestotrotz ist es richtig, was sie wollen. Fraglich ist in der Tat allerdings, wie dies vonstatten gehen soll und ob es auch funktioniert. Zuletzt, Sie erinnern sich, es geht immer noch um den Krieg. Ob er zu befürworten sei oder auch nicht, habe ich gesagt, könnte ich nicht beantworten. Das brauche ich auch überhaupt nicht. Die irakische Bevölkerung tut es nämlich in der Tat überall dort selbst, wo sie die Möglichkeit erhält, die Stimme zu erheben. Und das ist nicht nur im Exil. 4 Millionen Iraker halten sich außerhalb des Iraks im Exil auf. Das ist nicht nur im kurdischen Nordirak. 3,5 bis 4,5 Millionen Iraker leben im kurdischen Nordirak seit 1991 nicht mehr unter der Kontrolle des irakischen Baath-Staates. Das ist immer stärker auch im Irak selbst, wie beispielsweise diese International Crisis Group feststellen musste, die durch den Irak gefahren ist. Nun muss man sich das vorstellen, man kann keine Umfragen einfach so im Irak machen. Also es ist schon sehr brisant, als Iraker bei einer solchen Befragung dann tatsächlich eine Kritik am Regime zu äußern, die aber bei dieser Umfrage im Irak feststellen mussten, dass sie praktisch niemand gefunden haben, der irgendetwas gegen diesen Krieg einzuwenden hätte. Die irakische Bevölkerung will nicht Krieg, sie sind nicht verrückt, sie sind keine Bilizisten, sie sind nicht irgendetwas anderes. Wo man sie fragt, wollen sie keinen neuen Krieg, sondern den alten, den permanenten Krieg, unter dem sie leiden, den der baathistischen Diktatur beenden. Alleine, und das hat sich gezeigt, können sie das nicht tun. Ein anderer interessierter Dritter, das wäre eine Lesweise, als die USA es für sich derzeit nicht zu haben. Die andere Lesweise wäre, es gibt wohl derzeit auch keinen besseren interessierten Dritten für sie. Aus der beschriebenen Dynamik nämlich heraus sind es die USA und nicht die Europäer und nicht die Deutschen mit ihrer Volkstümelei als einzige Macht von außen, die derzeit ein Interesse daran hat, dass eventuell tatsächlich ein demokratischer, föderaler, demilitarisierter irakischer Nationalstaat entstehen könnte. Das, worauf sich die irakische Opposition geeinigt hat. Wie die Befreiung, die mit dem Sturz Saddam Husseins einhergehen wird, und sie wird, egal was passieren wird, eine Befreiung sein, objektiv auch immer aussehen mag. Sie ist selbstredend nicht ein Ende von Abhängigkeit und kapitalistischer Herrschaft. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber scheint vielmehr die vielmehr die Regierung des am weitesten fortgeschrittenen kapitalistischen Staates, nämlich der USA, zu glauben, ein demokratischer Staat würde ihren Interessen wirksamer und dauerhafter dienen als die Aufrechterhaltung einer durchgeknallten Diktatur. Genau darin liegt die große Hoffnung, der sich die irakische Opposition verschrieben hat. Und genau darin könnte ganz praktisch und konkret eine Befreiung bestehen, eine Befreiung der Menschen, meinetwegen, wenn sie so wollen, in das Diktat des Marktes hinein. Eine Befreiung von einer Diktatur, in der sie nämlich als Einzelne, nicht einmal als wertschaffendes Subjekt irgendetwas zählen, irgendetwas wert sind. Daraus alleine ergibt sich im nächsten Schritt, aber das ist Zukunftsmusik und ich weiß auch nicht, ob es so kommen wird und ich sage, möchte es auch nicht prophezeien, daraus könnte sich alleine jede weitere emanzipatorische Perspektive erst erschließen, denn jede weitere Möglichkeit auf Befreiung nämlich muss im Irak erstmal restituiert werden. Die Voraussetzungen, unter denen Arbeiter, Lehrer, Schüler, Frauen, Bauern für ihre Rechte sich organisieren können, müssen erst geschaffen werden. Diese Perspektive ist keine rein antideutsche, sie ist keine bellizistische oder was auch immer, sondern eine zutiefst internationalistische. Das Subjekt nämlich, das Gegenüber, an das sie sich wendet, ist die irakische Bevölkerung und sind die Menschen im Irak. Das Ziel ist deren Befreiung von einer faschistischen Diktatur. Daraus erklärt sich umgekehrt auch, warum es die vielbeschworene linke Antikriegsbewegung bislang nicht gibt, sondern nur eine deutsche Friedensbewegung. Sie hat nämlich niemand, dessen Befreiung sie sich wünscht. Ihr Adressat ist nicht die irakische Bevölkerung, sondern das irakische Volk, das auf jedem Flugblatt auftaucht. Und damit landet sie zwangsnotwendig bei der Aufrechterhaltung einer unhaltbaren Herrschaft, die beständig den Willen des arabischen Volkes mit den Zielen diktatorischer Eliten in Eins setzt, wie es Saddam Hussein und alle anderen baathistisch-arabisch-nationalistischen Parteien ständig vormachen. Ich habe, und dies jetzt wirklich zum Ende, ich habe von der unterschiedlichen Perspektive gesprochen, die wir einnehmen, die besteht und das nicht erst, seitdem der Irak ins Visier der amerikanischen Regierung geraten ist, wie mitunter ein billiger Witz behauptet wird. Sie rührt daher, dass ich mich den Menschen im Irak eben nicht neutral verhalten kann und das auch nicht will. Es ist mir nämlich ganz höchst persönlich ein Anliegen, ein Herzensanliegen, dass dieser Faschist Saddam Hussein und seine gesamte Baath-Clique endlich gestürzt und zum Teufel gejagt werden. Weil mir etwas am Irak und weil mir etwas an den Menschen des Irak liegt und weil mir auch etwas an der ganzen Region und an Israel liegt. Es ist sicherlich fraglich, und darüber werden wir auch diskutieren, es ist sicherlich fraglich, ob das mit dem amerikanischen Establishment geht, die man im Moment als objektive Verbündete hat, mit der deutschen Friedensbewegung, der deutschen Bundesregierung, die sich ihr eingegliedert hat, geht es auf gar keinen Fall. Und ich denke, es geht auch auf gar keinen Fall mit einem Pazifismus, der kein Pazifismus sein will und deshalb auf Friedensbewegungen geht. Danke.